Wer von euch kennt's, wenn man früh sich entscheiden muss, fahre ich wirklich mit dem Fahrrad oder vielleicht ausnahmsweise doch mit dem bequemen Auto zur Arbeit? Oder vielleicht oder wahrscheinlich ist die eine oder andere Mama unter uns und du kennst es, wenn du mit deinen 3 mega genervten Kids an der Supermarktkasse stehst und dir denkst, ach, vielleicht kaufe ich doch ausnahmsweise einfach allen die Süßigkeiten, die sie wollen. Oder du bist noch ganz jung und dein Struggle ist eher, ob du morgen nicht doch mal ausnahmsweise bei der schweren Mathearbeit doch mal abschreiben solltest. Oder überlegst, wenn morgen in der Pause wieder über dieselbe Person abgelächelt wird wie jedes Mal, ob du dich nicht doch vielleicht mal traust, zu ihr zu stehen. Ähnliche Konflikte erlebt auch eine Person in der Bibel und diese Person hat nicht nur immer wieder solche Konflikte, sondern lebt eigentlich in einer Gesellschaft, die komplett andere Werte hat als sie. Und diese Person heißt Daniel und auf ihn baut unsere Januar-Predigtserie Mutig Glauben auf. Wir wollen uns anschauen, wie kann man in seinem Umfeld, das doch so anders Entscheidungen trifft, das doch so andere Werte hat als wir, mutig glauben. Daniels Stadt Jerusalem wurde gut 500 Jahre vor Christus von Nebukadnezar, dem König von Babylon. Babylon war damals so eins der größten, mächtigsten Reiche der Zeit. Von diesem König wurde Jerusalem erobert und alle Gebildeten, also auch Daniel, wurden verschleppt ins Exil, eben in sein Reich nach Babylon. Und damals haben sich einige Israeliten dafür entschieden, sich richtig aufzulehnen, zu rebellieren gegen die, die sie verschleppt haben. Und andere wiederum haben sich entschieden, ihre Werte, ihren Glauben aufzugeben. Und ich habe überlegt, hey, wie wären wir damit umgegangen? Hätten wir richtig rebelliert gegen dieses Volk, das uns das angetan hätte? Oder hätten wir vielleicht auch unsere Werte, unseren Glauben verleugnet? In dem späteren Traum von Daniel sehen wir, dass Gott ihm zeigt, dass Babylon nicht das letzte schlimme Reich sein wird, sondern dass noch viele danach kommen. Und die Bibel lehrt uns, und das finde ich richtig interessant, dass wir heute eigentlich immer noch wie in einer Art Babylon leben. Wir sind noch hier in Deutschland. Hey, wenn wir in die Bibel reinschauen, was damit gemeint ist, sehen wir, dass die Bibel Babylon als Symbol nimmt für Gesellschaften, die den Mensch in den Mittelpunkt stellt, für Gesellschaften, die Gott lächerlich machen, für Gesellschaften, die Übernatürliches belächelt. Babylon wird als Symbol benutzt, wenn die Gesellschaft den Teufel verlächelt und wenn der Mensch nach seinem Gefühl entscheidet, was gut und was böse ist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mich in Nördlingen umschaue, stelle ich fest, hey, ja, hier sind Menschen, die anders denken, als es die Bibel für gut hält. Wenn du vielleicht in deine Klasse, vielleicht in deinen Verein, in deine Nachbarschaft, vielleicht in die Nachrichten schaust, müssen wir feststellen, unsere Gesellschaft kommt Babylon ziemlich nahe. Und wie können wir jetzt aber in so einer Welt, die doch so andere Werte hat als wir, trotzdem so leben, wie Jesus es sich gedacht hat? Lass uns dafür ins erste Kapitel von Buch Daniel schauen, wie er das gelebt hat. Nebukadnezar, der König, der Jerusalem überfallen hat, beauftragt seinen Kämmerer, 4 junge Männer zu suchen, die kräftigsten, die stärksten und die gesündesten. Und die sollen ihm dann später dienen. Wie soll er die finden? Er soll alle, die in Frage kommen, denen soll er alle das beste Essen und Trinken geben. Und auch Daniel und seine Freunde kommen auch bei ihnen ist die Möglichkeit, diese Person zu werden. Und auch sie müssen deshalb dieses Essen essen. Aber dieses Essen, das sie dafür essen müssen, lesen wir, und da kommt der erste Wertekonflikt. Das widersprach ihren jüdischen Essensvorschriften der Tora. Sprich, wenn sie da davon gegessen und getrunken hätten, hätten sie ihre Werte und ihrem Glauben widersprochen. Und ich weiß nicht, was bei dir dieses Essen und Trinken ist, das du nicht essen darfst. Vielleicht ist es bei dir, dass du an der Arbeit lügen musst für deinen Chef, damit nicht rauskommt, dass der Auftrag nicht frühzeitig fertig war, wie ausgemacht. Oder vielleicht musst du besonders viel trinken, um deine Freunde zu beeindrucken. Oder vielleicht macht dein Umfeld dir weiß, hey, du solltest schwarz arbeiten, weil mit dem Job, den du hast, wärst du ja dumm, wenn du das nicht machen würdest. Was hat Daniel gemacht? Hat er rebelliert und sich aufgelehnt und gekämpft gegen die Babylonier? Oder hat er seine Werte und seinen Glauben vielleicht verleugnet? Daniel lebt in eine dritte Möglichkeit, die ich richtig gut finde. Und dass wir ebenfalls einen auf Daniel machen können, wollen wir uns 6 Dinge anschauen, die Daniel gemacht hat. Daniel hat erstens seinen Nächsten geliebt und für seine Feinde gebetet. Daniel lehnt sich also weder auf, noch hat er in seinem Glauben Kompromisse gemacht. Daniel lebte die dritte Möglichkeit, und zwar sehen wir, dass er für seine Feinde betete und ihnen diente. Für Nebukadnezar, dem König, der ihm das alles angetan hat, hat er fleißig und hart gearbeitet. Und nicht, dass er irgendwie das Vertrauen erschleichen kann und dann so von hinten in den Rücken fallen kann. Oder weil er sich nicht traut hat, Nein zu sagen. Nein, sondern deshalb, weil er seine Feinde lieben möchte und ihnen dienen möchte. Und ich habe mich gefragt, hey, wie würde unser Umfeld aussehen, wenn du und ich mehr einen auf Daniel machen würden? Wenn wir mehr lieben, statt schlecht zu reden, wenn wir mehr lieben, statt im Gespräch nach Recht zu streben, wenn wir mehr lieben, statt in irgendeiner Insta-Story über irgendwelche Meinungen zu hetzen. Und das heißt nicht, dass man nicht mal auf die Straße gehen dürfte oder irgendwelche Unterschriften sammeln dürfte, aber ich glaube, wichtiger ist es, dass wir lieben und für die Menschen beten. Denn wie cool wäre es, wenn wir als Gospelhaus bekannt wären, dafür, wie wir mit den Menschen umgehen, die anders sind als wir, die eine andere Meinung, Ansichten, die wir gar nicht teilen, aber wie wir mit denen umgehen. So, lass uns als Gospelhaus fest in unseren Werten stehen, aber gut lieben. Wer von euch, und am besten meldet sich niemand, nur mitdenken, würde im Winter Schnee schippen, wenn es nur darum geht, ob du Bock drauf hast? Wer würde an der Supermarktkasse bezahlen, wenn du einfach nach deinem Gefühl entscheiden dürfst, ob du bezahlen möchtest oder vielleicht nicht? Wer würde sein Kind wickeln, wenn er einfach nach seinem Gefühl entscheiden darf, ob er Bock hat? Oder wer würde seine Oma im Altenheim besuchen, wenn es nur nach seinem Gefühl geht? Und dieser Punkt, der ist mir richtig wichtig, der nächste Punkt. Denn in meinem Umfeld sind so viele Menschen, die sagen, hey, wenn du dich danach fühlst, dann mach es. Wenn das dein Herz sagt, dann let's go. Und vielleicht denkst du, ja, ist doch logisch, hä? Warum nicht? Aber lass uns den Gedanken mal weiterdenken. Denn in meinem Umfeld sind es genau diese Menschen, die auch sagen, hey, jeder weiß für sich, was für ihn am besten ist. Aber ich frage mich, hey, warum gibt es dann eine Alkoholvergiftung? Warum gibt es eine Trennung? Warum fallen Menschen vom Glauben ab? Ich glaube nicht, dass wir wissen, was für uns am besten ist. Auch die Bibel spricht davon in Jeremia 17, Vers 9, dass unser Herz überaus trügerisch und bösartig ist. Deshalb die Einladung, hey, lass uns als Gospelhaus nicht nach unseren Gefühlen leben, sondern nach den Werten der Bibel. Ob es sich gerade für uns sinnvoll anfühlt oder ob wir vielleicht auch einfach noch nicht verstehen, was der Sinn hinter diesem Wert ist. Aber ich bin immer wieder davon begeistert, wie die Gesellschaft irgendwann einen Wert als gut erachtet, den Gott schon lange gesagt hat, hey, das ist, wie ihr leben solltet. Deshalb mach's zu deinem Gebet, egal ob es sich für mich gut anfühlt, Gott, deine Meinung soll meine Meinung werden. Egal ob es sich für mich gut anfühlt, deine Meinung, Gott, soll meine Meinung werden. Und wenn wir dann erkannt haben, was die Werte von Gott und hoffentlich auch unsere Werte sind, ist der nächste Schritt, stehe zu deinen Werten. Wir hatten es am Anfang von der Story mit dem Essen, das sie aufgrund ihres Glaubens nicht essen sollten. Und vielleicht kommen dir jetzt Gedanken oder sind dir bei der Story Gedanken gekommen, die ich auf jeden Fall kenne, von wegen, ist doch nur Essen, hä? Mach doch einfach. Oder ja, wenn das der König sagt, hey, wer wäre ich, dass ich das nicht, die Anweisung nicht befolge? Wie Daniels Gedanken sind und wie er darauf reagiert hat, sehen wir im ersten Kapitel ab Vers 8. Daniel nahm sich fest vor, niemals von der Speise des Königs zu essen und von seinem Wein zu trinken, denn sonst hätte er das Gesetz Gottes missachtet, das bestimmte Speisen für unrein erklärt. Darum bat er Aschpenas, auf die königlichen Speisen und den Wein verzichten zu dürfen. Gott sorgte dafür, dass Aschpenas Daniel wohlgesinnt war und Verständnis für ihn zeigte. Trotzdem hatte der Mann Bedenken. Ich habe Angst vor meinem Herrn, dem König. Er hat festgelegt, was ihr essen und trinken sollt. Wenn er merkt, dass ihr nicht so gesund aussieht wie die anderen jungen Männer, lässt er mich köpfen. Da wandte sich Daniel an den Aufseher, den der oberste Hofbeamte über ihn und seine drei Freunde eingesetzt hatte. Versuch es doch 10 Tage lang, uns nur Gemüse und Wasser zu geben. Danach vergleiche unser Aussehen mit dem der anderen jungen Männer, die von der Tafel des Königs essen. Und dann entscheide, was du in Zukunft mit uns tun willst. Daniel machte also mit dem Aufseher einen Deal, damit er Gott nicht untreu werden muss. Er machte den Deal 10 Tage lang, nur Wasser und Gemüse essen zu dürfen. Und dann soll der Aufseher doch vergleichen, hey, wer jetzt gesünder und wer stärker aussehen wird. Und ich finde es voll krass, denn mit diesem Deal fordert Daniel oder setzt Daniel das Leben von sich, von seinen Freunden und von dem Aufseher aufs Spiel. Auch als Daniel vom Verbot erfuhr, einen anderen Gott als den jetzigen König anzubeten, ging er wie sonst auch 3-mal am Tag in sein Haus, riss die Fenster auf und hat gebetet, obwohl er wusste, dass wenn er das tut, wenn er zu seinem Gott betet, dass er dann in die Löwengrube geworfen wird. Das war die Strafe. Und wenn ich so überlege, warum Daniel wohl so tough war, fällt mir im Text auf, wenn wir das Buch lesen, dass nicht nur er so mutig gehandelt hat, sondern auch seine Freunde. Und ich dachte mir, wie cool ist es denn, so ein Daniel zu sein und mit Menschen unterwegs zu sein, die auch richtig Bock haben, die an derselben Sache Interesse haben und auch Gas geben wollen, einen motivieren und anspornen, einfach durch das, wie sie leben. Und vielleicht kann man sich's am besten vorstellen, wenn man darüber nachdenkt, Marathon zu laufen. Ob du, der Unterschied, ob du mit Menschen einen Marathon laufen willst, die auch richtig Bock haben, die schon seit 3 Jahren üben und da richtig Gas geben wollen, alles erreichen wollen, die vielleicht sogar noch einen Tick schneller sind und du dadurch auch noch mehr motiviert bist, oder ob du mit Menschen unterwegs sind, die eigentlich gar keinen Bock haben, die nur dabei sind, um später eine Story zu machen und sagen, hey, ich war auf dem Marathon, hoffentlich fragt mich keiner, wie weit ich gekommen bin. Was für ein Unterschied, oder? Und Nebukadnezar, der König, verlangte von allen, dass sie sich verbeugen vor einer Statue, 30 Meter hoch, 3 Meter breit. Und wer das nicht tun würde, kommt in den Feuerofen. Und jetzt könnt ihr euch vielleicht vorstellen, was die Freunde von Daniel getan haben. Sie haben es nicht getan. Sie haben sich nicht vor dieser Statue verbeugt. Sie sagen, sie blieben ihrem Gott treu. Sie sagen, Gott wird uns retten. Und gehen noch einen Schritt weiter. Sie sagen, und selbst wenn er uns nicht retten wird, würden wir uns nicht verbeugen. Und das finde ich heftig. Selbst wenn er heute wüsste, hey, wir geben unser Leben da in dem Ofen und Gott wird uns nicht retten, würden wir uns trotzdem nicht verbeugen, weil wir nur unserem Gott dienen. Und ich bin froh, auch im Gospelhaus so Freunde zu haben, die mir bei Entscheidungen helfen, die nicht irgendwie sagen, ja, wenn es sich für dich gut anfühlt, dann go for it. Nee, die hinterfragen, die herausfordern, die ermutigen. Und auch für dich wünsche ich mir, dass du dich auf die Suche machst nach richtigen Freunden, nach tiefen Freundschaften, die nicht nur einfach sagen, wie dein Gefühl sagt, sondern die wirklich ein Herz für dich haben. Und manchmal kostet es Überwindung, hey, jemanden im Foyer anzusprechen. Hey, wer bist du? Hast du Lust? Ich habe dich öfters gesehen, auf zum Mittagessen mitzukommen mit deiner Family oder zu zweit. Es kostet Überwindung, in eine Kleingruppe zu gehen, in der sich schon gefühlt jeder kennt, außer dich. Aber wenn ich überlege und über mein Leben nachdenke und darüber nachdenke, was ich für Gespräche hatte mit einzelnen Menschen, wie mir die weitergeholfen haben, wie die meinen Gedanken geordnet haben und man wieder wusste, ja stimmt, in die Richtung wollte ich eigentlich gehen, mich anfeuern. Oder wenn ich dran denke, wie ich früher immer mit Anja, mit einer Person aus dem Gospelhaus weggegangen bin, die wir aufeinander aufpassen konnten, um nicht Blödsinn zu machen. Wie cool war das? Oder wenn ich dran denke an unsere Kleingruppe, hey, wo man einfach alle zwei Wochen wieder erinnert wird, am Glauben dran zu bleiben. Und ich weiß nicht, ob Daniel und seine Freunde das geschafft hätten, wenn sie sich nicht gegenseitig immer wieder gehabt hätten und gesehen hätten, wow, der hat es jetzt gemacht, Gott hat sich auch noch dazugestellt, wow, bleibe ich auch dran. Als Daniels Freunde sich auch bei der zweiten Aufforderung nicht vor dieser Statue verbeugt haben, liest man im Text, dass sich das Gesicht des Königs vor Wut verzerrte. Hey, wenn wir Gottes Werte vertreten, müssen wir mit Gegenwind rechnen. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, heißt in Epheser 6, Vers 12, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über die gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Ja, ich weiß nicht, ob du das kennst. Hey, wenn du erzählst, dass du monogam lebst, dass du nicht für dich pendeln lässt oder dass du eben an Jesus glaubst, ob du das kennst, dass dir wie so eine Wucht entgegenkommt. Ich glaube, dass genau diese Wucht, diese Mächte und Gewalten sind. Dass es jemanden gibt, der es nicht so cool findet, wenn wir zu unseren Werten stehen, wenn wir von Jesus erzählen. Und ich glaube aber, dass uns dieser Gegenwind, diese Wucht eigentlich freuen darf. Denn anscheinend findet der Teufel nicht so cool, was du zu sagen hast. Anscheinend findet er es sogar richtig gut, was du zu sagen hast und will das verbieten, will das unterbinden. Und genau das sind die Momente, wo wir uns eigentlich hinsetzen sollten, das Gespräch führen sollten, uns Chips und Cola holen könnten, anstatt wegzugehen. Und nochmal wichtig, aber mit dem richtigen Herzen. Denn wir sind sowas von gegen diese Mächte, aber sowas von für den Menschen. Egal wie schräg wir die Ansichten finden. Denn gegenüber von uns sitzt vielleicht eine Person, die die Wahrheit noch nicht erkannt hat. Aber ob sie es weiß oder noch nicht, sehnsüchtig darauf wartet, gerettet zu werden. Und wir haben das erkannt. Hey, wir wissen, dass es wirklich Jesus braucht, um in den Himmel zu kommen. Um das Leben haben zu dürfen, ein erlöstes Leben. Aber die Person gegenüber vielleicht noch nicht. Und wir können nur hoffen, wir können nur beten, dass sie es erkennt. Deshalb nochmal, wir wollen lieben und retten, statt in dem Gespräch nach Recht zu streben oder zu verurteilen. Und ich lieb's bei Daniels Geschichte einfach zu beobachten, wie Gott sich eben immer dazustellt, ohne Ausnahme. Und so stellt er sich auch zu dir. Ohne Ausnahme. Er stellt sich zu dir, wenn du dir vielleicht gemeine Kommentare anhören musst, wie du Beziehung, Ehe oder Familie lebst. Wenn du auf Dinge verzichtest, die für andere völlig normal sind. Er stellt sich zu dir, wenn du nach seinen Worten lebst. Daniel betet mit offenem Fenster, obwohl die Strafe Löwengrube dafür ist. Und da muss er tatsächlich am Ende auch rein. Und Löwengrube ist jetzt nicht das, was wir können es uns vielleicht vorstellen, aber erleben wir jetzt nicht. Katrin kann sich vielleicht am besten vorstellen, ihr wart im Zirkus Krone an Silvester und habt erzählt, da gab es echte Löwen, hoffentlich mit ein bisschen mehr Abstand, als Daniel es erlebt hat. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass es einfach richtig krass ist, wenn wir lesen, Daniel kommt aus der Löwengrube ohne geringste Verletzung. Warum? Dass alle seine Feinde erlebten, wie Gott sich zu ihm stellte. Daniel sagt in Kapitel 6, Vers 23, mein Gott hat seinen Engel gesandt. Er hat den Rachen der Löwen verschlossen. Darum konnten sie mir nichts anhaben. Denn Gott weiß, dass ich unschuldig bin. Und auch dir gegenüber, mein König, habe ich kein Unrecht begangen. Darius, der jetzige König, war glücklich und erleichtert. Sofort befahl er, Daniel aus der Löwengrube zu holen. Man fand nicht die geringste Verletzung an ihm, denn er hatte auf seinen Gott vertraut. Und auch als Daniel und seine Freunde nicht von den Speisen des Königs aßen und auch da mit dem Leben von sich spielte, stellte Gott sich zu ihm. Schon nach 10 Tagen, und das ist echt krass, sah man Unterschied zwischen denen, die eigentlich von dem besten Essen des Königs gegessen haben und zwischen denen, die Gemüse und Wasser nur bekamen. Und man liest, dass Gott sie belohnt auch mit Weisheit und Erkenntnis und dass sie allen Wahrsagern und Geistesbeschwörern des Landes weit überlegen waren. Gott stellt sich dazu. Wisst ihr, Daniel wurde dann immer weiter befördert, sodass er irgendwann einer der mächtigsten Männer des Reiches war. Er hat es belohnt, wie er zu seinem Gott war, wie er treu war. Und ich glaube auch, dass es Gott heute ist, der immer wieder solche Positionen vergibt, wenn wir treu sind. Und trotzdem erlebe ich, dass es viele Christen gibt, die immer wieder diese Personen, die eben solche hohe Positionen haben, diese Personen als stolz und egoistisch abstempeln. Und vielleicht sogar, ja, der kann ja gar nicht mehr an Gott dran sein, wenn der nur noch nach Karriere und Sonstigem strebt, dass wir so über die reden. Und ich glaube auch, dass es Personen gibt, ganz sicher, die sich aus egoistischen Gründen in irgendwelche Positionen reinboxen. Aber viel zu oft erleben wir, dass, oder viel zu oft verpassen wir, diese Personen zu ermutigen, diese Person anzuspornen, eben gerade diesen guten Einfluss zu haben, den sie von Gott geschenkt bekommen haben. Und wenn dich das heute betrifft, dann liegt es mir wirklich voll am Herzen, dir zu sagen, schäme dich nicht für deine Position. Schäme dich nicht, wenn du viel verdienst, schäme dich nicht, wenn du aus gutem Herzen viele Insta-Follower hast, wenn du großes Netzwerk hast, wenn du viele Freunde hast, schäme dich nicht und schäme dich nicht für Einfluss, denn ich glaube, Gott kann dich damit sowas von gebrauchen. Ja, und am Ende möchte ich, dass wir uns gegenseitig und auch selbst immer wieder ermutigen, einfach dran zu bleiben und einen auf Daniel zu machen, indem wir dieselben Dinge tun, die er getan hat. Liebe deinen Nächsten und bete für deine Feinde. Lass Gott deine Werte bestimmen. Stehe zu deinen Werten. Suche die richtigen Freunde. Rechne mit Gegenwind und schäme dich nicht für Einfluss. Wir gehen gleich noch in den Song und ich möchte dich einladen, hey, heute zu überlegen, in welchem Punkt du einen nächsten Schritt gehen möchtest, den du vielleicht zum ersten Mal anpackst oder wo du einfach wieder neu anpacken möchtest. Ist es vielleicht der erste Punkt, wo du sagst, hey, bei mir ist es wirklich so, dass eine vielleicht sogar enge Person einfach jetzt andere Werte hat als ich und es mir wirklich schwerfällt, diese Person zu lieben. Oder fällt es dir vielleicht schwer, Gott deine Werte bestimmen zu lassen, weil du sagst, hey, ich verstehe eigentlich gar nicht, warum das in der Bibel so steht und warum Gott es so wichtig ist. Oder vielleicht fällt es dir schwer, einfach zu diesen Werten dann zu stehen. Vielleicht ist es für dich heute dran, einfach nach den richtigen Freunden zu schauen, wirklich bewusst Zeit zu investieren in Freundschaften, wo du weißt, hey, das würde mir eigentlich gut tun. Oder vielleicht ist es dran, dass du einfach heute nur hörst, dass Gegenwind sogar gut ist. Oder vielleicht bist du eben eine Person, die hohen Einfluss hat, die eine hohe Position hat, aber immer wieder Zweifel aufkommen durch andere Menschen, durch deine Gedanken, dass du die, dass sie nicht von Gott geschenkt wäre. Und ich lade dich ein, einfach jetzt festzumachen, in welchem Punkt du einfach einen nächsten Schritt gehen möchtest, was du heute mit Gott festmachen möchtest. Wir hören einfach noch ein bisschen instrumental, wo du Zeit hast, drüber nachzudenken. Wo du für beten möchtest oder wo du konkrete Schritte gehen möchtest. Ich lade dich ein, es festzumachen.